Der Friede Gottes, die Gnade unseres Herrn Jesu Christi und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch allen. Amen. Gott ist nicht nett. Liebe Gemeinde, ich weiß nicht, was ihr beim Hören des Predigttextes gedacht habt. Normalerweise werden solche Texte, auch wenn sie aus dem Neuen Testament sind, wenn dann nur gekürzt vorgelesen in Gottesdiensten. Alles, was uns dabei anpiekt, aufstößt, unruhig macht, wird rausgestrichen. Dass Gott als Richter kommt, dass es so etwas gibt wie Verantwortlichkeit für unser Handeln, das würden wir am liebsten verschweigen. Warum? Weil wir Gott nicht als einen Tyrannen darstellen wollen. Und das sehr zu Recht. Es gibt ja so ein Gottesbild, eine Vorstellung von Gott, die in ihm den blitzschleudernden Tyrannen sieht, der uns pausenlos beobachtet, der belohnt, wenn wir schön brav sind und unmittelbar bestraft, wenn ein Mensch nicht so lebt, nicht so handelt, wie er das gerne hätte. Ein solches Gottesbild hat die Christenheit bisweilen auch verbreitet. So haben die Kirchen bisweilen auch gepredigt. Was dabei rauskam, das waren Christen Menschen, die von Angst geprägt waren, die so ja verkrampfte Moralisten geworden sind. Vielfach wurde Gott als der, der uns Angst machen soll, auch missbraucht, als Machtinstrument. Wenn denn das Kirchenvolk immer nur eingeschüchtert ist, dann tut es, was die Obrigkeit sagt, so dachte man. Einen solchen Gott wollen und dürfen wir nicht verkünden. Einen Gott, der ein Tyrann ist und dessen Nachfolger ängstliche Moralisten sind, für die eines nur feststeht, das Leben darf auf keinen Fall Spaß machen. Und weil wir einen solchen Gott nicht verkünden sollen und wollen, haben wir gelernt, die Liebe Gottes besonders aufstrahlen zu lassen. Und das ist mir persönlich ein ganz großes Anliegen, dass diese Gemeinde und alles, was hier geschieht, davon geprägt ist, dass die Liebe Gottes leuchtet. Der Gott, der alles gibt, um Menschen deutlich zu machen, wie wertvoll sie ihm sind. Das Problem ist nur, an manchen Stellen laufen wir Gefahr, und ich auch, das Kind mit dem Bade auszuschütten. Und aus einem Gott, der leidenschaftlich liebt, wird dann der liebe Gott. Wird Gott als ein netter Märchenonkel, der alles abnickt, was Menschen sich so ausdenken. Der nicht nur abnickt, sondern vielleicht sogar segnet, was immer uns so einfällt. Ein solcher Gott, der eckt nirgends an, der stößt nirgends auf, der verunsichert an keiner Stelle. Und vielfach ist die Vorstellung von Gott, das Bild von Gott, das wir verkünden in unserer Kirche, und ich nehme mich da nicht aus, dass ich immer auch wieder dieser Gefahr unterliege, dass wir einen weichgespülten, blutleeren Ja-Sager als Gott verkünden. Angepasst an das, was die Menschen, was die Gesellschaft von uns erwartet. Für uns ist ja wichtig, dass sich die Dinge gut anfühlen. Das ist ein Zug unserer Zeit. Wir suchen nach guten Gefühlen. Alles, was sich gut anfühlt, ist demnach dann auch von Gott, wenn man das als frommer Mensch formuliert. Und alles, was eher schwierig ist, das kann Gott nicht wollen. Ja, im Gegenteil. Wir machen Gott dann dafür verantwortlich, in Klammern schuldig, daran, dass wir uns nicht wohlfühlen, wenn die Dinge nicht so laufen, wie wir sie gerne hätten. Und die Gefahr ist groß, dass eine Vorstellung von Gott dabei herauskommt, in der er nur noch der religiöse Dienstleister ist. Gott als beflissentlicher Diener dafür, dass es uns möglichst gut geht. Er darf auf keinen Fall Menschen stören oder gar verstören. Er muss quadratisch, praktisch gut bleiben und sich einfügen in die Vorstellung, die wir von der Welt haben. So ein Instant-Seelentröster, den wir ranziehen und der uns auf die Schulter klopft und sagt, alles wird gut. Der Gott der Bibel hat einen anderen Charakter. Und auch im Neuen Testament, übrigens nicht nur im Alten Testament, auch im Neuen Testament ist es eine Wahrheit des Glaubens, dass es Menschen auch schlecht gehen kann. Auch gläubigen Menschen. Wie heißt es da im Vers 5 aus dem Thessalonicher Brief, dem zweiten, den wir gehört haben? Eure Bedrängnisse sind ein klarer Hinweis darauf, nicht, dass Gott eingeschlafen ist und gerade nicht auf dem Posten ist, sondern eure Bedrängnisse sind ein klarer Hinweis darauf, dass Gott ein gerechtes Gericht halten wird. Sie zeigen, dass er euch für würdig erachtet, an seinem Reich teilzuhaben, für das ihr das alles ertragt. Der Gott der Bibel ist kein blutleerer Ja-Sager zu all dem, was wir uns so ausdenken. Der Gott der Bibel ist nicht einfach nur nett. Es gibt ein Ratgeberbuch, das heißt, nett ist die kleine Schwester von Scheiße. Und vielleicht ist es gut zu sagen, ein solches Gottesbild, das Gott darauf reduziert, das ist echt Müll. Der Gott der Bibel ist anders. Im Klappentext dieses Ratgeberbuches heißt es, wer sich immer brav im Hintergrund hält und verbindlich lächelt, hinterlässt außer einem lauwarmen Händedruck bestimmt keine weiteren Spuren. Und so könnte man manchmal denken, ist es mit uns Christen in diesem Land, wir hinterlassen keine weiteren Spuren, weil wir immer verbindlich zu allem lächeln und Ja und Amen sagen, weil wir nicht auffallen und nicht anecken wollen mit unserem Gott. Wir möchten gefallen. Möchte Gott gefallen? Der Gott der Bibel bleibt geheimnisvoll. Der Gott der Bibel ist immer auch unberechenbar. Der Gott der Bibel ist leidenschaftlich, uns ganz nah und doch unergründlich. Wie heißt es im 5. Buch Mose, im 4. Kapitel, der Herr, euer Gott, ist ein verzehrendes Feuer, ein leidenschaftlich liebender Gott, der es nicht hinnimmt, wenn ihr irgendetwas anderes außer ihm verehrt. Dieser Gott ist nicht harmlos und ein überflüssiger Märchenonkel. Der Gott der Bibel ist schrecklich und schön zugleich. Das ganze Universum mit seiner unergründlichen Fülle und Schönheit ist ein Abglanz seiner Herrlichkeit. Und wenn in der Bibel Menschen Gott begegnen, wenn es solche Augenblicke gibt, wo die Wirklichkeit Gottes ins Leben eines Menschen hineinscheint, was geschieht dann? Wie reagieren diese Menschen? An keiner Stelle geht das so, dass sie sagen, ach, du bist aber nett. Hätte ich das gleich gewusst. Sondern überall dort, wo die Wirklichkeit Gottes im Leben von Menschen, in der Wahrheit, in der Welt der Menschen aufscheint, da führt das dazu, dass sie im Mark erschüttert sind. Dass ihr ganzes Dasein aufgerüttelt wird, dass sie nicht selten mit Angst und Entsetzen reagieren und auf die Knie fallen. Nicht, weil Gott so ein netter Kumpel wäre, sondern weil der Gott der Bibel heilig und unergründlich und ehrfurchtgebietend auch ist. In seiner Leidenschaft für die Menschen, in seiner Liebe für die Welt. Wie reagiert Petrus, als er erkennt, wer Jesus wirklich ist? Er ist erschüttert und fällt auf die Knie und sagt: Herr, geh weg von mir, ich bin ein sündiger Mensch. Haben wir noch ein Gefühl dafür, wer uns da wirklich begegnet, wenn wir von dem Gott des Alten und Neuen Testaments reden? Das Wunderbare ist, wie Gott reagiert. Das Wunderbare ist, wie Jesus reagiert auf diesen Kniefall von Petrus. Er sagt: Fürchte dich nicht, Petrus. Fürchte dich nicht, steh auf, ich habe Großes mit dir vor. Aber dennoch ist dieses Erschüttertsein, Aufgestörtsein in seinem Leben, was Petrus erlebt, es ist richtig. Und nach diesem Augenblick ist Petrus mehr und mehr in der Lage, das Evangelium zu leben und auch in die Welt hineinzutragen. Dieses Evangelium, das einerseits sagt, Gott liebt dich und er hat einen Plan für dein Leben. Aber das dazu auch sagt, erkenne, dass du ein Feind Gottes bist. Erkenne, dass du verloren bist und im Zustand der Rebellion gegen den Schöpfer dieser Welt. Und erkenne an, dass du in deiner Rebellion manchmal sogar nicht mal in der Lage bist, zu verstehen, dass du Rettung brauchst. Erkenne das an und kehre um. Im Markus-Evangelium wird einmal zusammengefasst, was Jesus gesagt hat. Die Zeit ist erfüllt, das Reich Gottes ist nahe. Und dann, liebe Leute, Gott ist echt nett, alles wird gut. Nein, kehrt um und glaubt, ändert euer Leben. Das ist das Evangelium. Warum? Weil Gott kein harmloser Märchenonkel ist, sondern radikal Liebe. So sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, damit alle, die an ihn glauben, nicht verloren gehen, sondern das ewige Leben haben. So sehr liebt Gott, dass er seinen Sohn schlachten lässt. Das erzählt ja das Neue Testament. Dass er sich selbst, denn er ist ja in seinem Sohn gegenwärtig, dass er sich selbst dahin gibt, damit wir Leben finden können. Das ist nicht einfach nur nett. Das ist brennend vor Leidenschaft. Ein verzehrendes Feuer ist Gott. Und er hat einen Alleinanspruch. Er sagt, du sollst mich anbeten und sonst nichts und niemanden. Denn ich bin der Einzige, der dich retten kann und dir Heil bringen kann. Ich sage das nicht als Werbung für meine Kirche, sondern weil ich zutiefst davon überzeugt bin, dass in dieser sich aufopfernden und hingebenden Liebe Gottes, in dieser radikalen Liebe Gottes, wirklich unser Heil ist. Gott ist so leidenschaftlich, dass er ohne Gegenleistung vergibt und sich auf den Weg macht, die Verlorenen zu suchen, ihnen hinterherzugehen, um sie zu werben, sich ihnen in den Weg zu stellen. Und es gibt keinen Ort, wo er dich nicht finden könnte. Aber wenn er dich findet, dann sagt er, hier bin ich. Kehr um zu mir. Er sagt nicht, ist alles okay, mach weiter so. Gott hasst Gleichgültigkeit. Gott bekämpft Leben, das ihn links liegen lässt und einen lieben Onkel sein lässt. Der Gott des Universums, der so unfassbar groß ist, er will Wohnung nehmen in dir und in mir und dein Leben mitgestalten. Kraftvoll und voller Leidenschaft. Und ja, Gott wird kommen, um zu richten. Wir leben in Verantwortung vor ihm. Und das sollten wir nicht vergessen. Unser Gott ist nicht harmlos und nett, sondern ein leidenschaftliches, verzehrendes Feuer der Liebe für die Menschen dieser Welt, für dich und für mich. Und Liebe ist nicht gleichgültig. Also sollten auch wir so leben, dass es diesem Gott entspricht, so gut wir können und voller Vertrauen, aber auch Ehrfurcht, dass er die Welt in seinen Händen hält und das Schicksal dieser Welt und unseres Lebens zum Ziel führen wird. In unserem Predigtext heißt es, wir bitten unseren Gott, der euch zum Glauben gerufen hat, dass er euch hilft, ein Leben zu führen, das dieses Rufes würdig ist. Liebe Gemeinde, wir haben einen großen Gott. Du hast einen großen Gott. Leidenschaftlich und nicht zu bändigen in seiner Liebe und seinem Eifer für Gerechtigkeit. Und ich wünsche dir, dass dieser Gott dich trägt, jeden Tag neu und in dir mehr und mehr lebendig wird. Das sei unser Gebet. Amen.